eine unglaubliche Premiere. Das heißt, ich bin aufgeregt und andererseits auch wieder fühlt sich das wie zu Hause an. Dieses Montagsgespräch-Trailer und dann sitzt ein Mensch vor mir. Ich hatte das ja so lange nicht mehr und überhaupt um die Zeit. Es ist kurz nach 8. Ich bin verwirrt. Gleichzeitig auch, also ich weiß nicht, ich bin inspiriert. Ich bin aus dem Häuschen. Und das kann natürlich an Barbara Theriot liegen, an der Tageszeit, an meinem Adrenalinausstoß oder was auch immer. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass Barbara Theriot da ist. Hallo Barbara.
Hallo Carsten.
Also ich bin gerauscht mit meinem Fahrrad durch die Augustinerstraße und war so ein bisschen im Trance. Mir ging es gar nicht gut und ich wollte eigentlich ins Bett und was essen und ich war so im Tunnel. Also ich war das Gegenteil von einer wandelnden Soziologin, die aufmerksam durch die Straßen läuft und dennoch habe ich eine Silhouette im Augenwinkel gesehen und dann dachte ich, jetzt habe ich schon Visionen von Barbara Theriot. Mit dir stimmt was nicht. Ja? Und dann dachte ich, und habe ich dich angeschrieben. Ich habe dich gesehen im Augenwinkel als Silhouette. Warst du das? Du kannst es doch nicht gewesen sein. Ich dachte, dann Zeitverschiebung Montreal. Wer weiß, wann ich dich erwische. Ja, ich war das. Dann warst du es wirklich.
Dann war ich nicht sehr aufmerksam, als ich dich nicht gesehen habe.
Du hattest ja einen Zettel und einen Block vor dir und hast was aufgeschrieben. Okay. Du warst der Inbegriff einer beobachtenden Soziologin, die was sieht und dass sich das dann aufschreibt.
Dabei nicht guckt.
Ich bin doch auch vorbeigerauscht. Nichtsdestotrotz, du bist wieder in Erfurt und ich habe gelesen in der Veranstaltungsankündigung, das hat ja immer Gründe, du suchst ja immer Gründe, um nach Erfurt zu kommen. Also vorgeschobene Gründe, zum Beispiel eine Lesung oder irgendwas, nur um hier zu sein.
Genau.
Das habe ich, glaube ich, mittlerweile durchschaut. Und dann steht in der Ankündigung, Lerner, Jazz, Konzertlesungen und so weiter, kommen wir noch dazu. Heute lebt und arbeitet sie in Montreal und Erfurt.
Ja, irgendwie schon, ne?
Ja, aber das war mir neu. Also man kann es sagen, Barbara Theriot lebt in Erfurt. Wenn ich jetzt Montreal weglasse, in Montreal und Erfurt. Wirklich?
Na, irgendwann muss ich das zugeben, dass ich so oft hier bin, dass ich auch hier lebe. Und ich habe auch eine Bleibe, wenn ich hierher komme, dann habe ich mein Zimmer, ja, fühle ich mich zu Hause.
Dann muss ich aufhören, dich als Gast zu behandeln.
Nein, das ist schon schön.
Ja, also ich freue mich wirklich, dass du da bist. Und du hast gesagt, also ich habe keine Ahnung von der Bundestagswahl und von der Wahl in Kanada. Ja, also das ist genau richtig, das ist gut. Also wenn jemand von außen blickt und nur diese Sprüche sieht und die Wahlwerbung und der kommt, dann können wir schon mal kurz drüber reden, oder? Also aber ja.
Ich muss dir sagen, ich will nicht darüber reden, dass du das ansprichst.
Ja, na, dann reden wir halt nicht drüber und erst später. Wie ist es denn dir ergangen in Montreal? Also war sehr heiß, es ist eine pandemische Situation, immer noch. Bist du auch geflüchtet oder wie ist es gerade in deiner Heimatstadt?
Ah, das war sehr aufregend, weil zum ersten Mal seit Monaten, der Lockdown war noch ein bisschen strenger als hier, glaube ich. Die Menschen waren viel draußen und das war sehr heiß und das fand ich so schön. Ich war viel in den Kneipen, in Bars und neue. Ich bin ja in Montreal nicht so wie in Erfurt unterwegs, als Soziologin, aber dann diesmal habe ich das auch so gemacht, wie als ob Montreal fremd ist.
Montreal, sagst du?
Montreal, ja.
Montreal ist ja die französische Richtung. Montreal.
Ja.
Ach, Mont wie der Berg und Royal wie der.
Königsberg, ja.
Ey. Mhm. Ich mag Königsberger Klopse. Montreal Klopse.
Wie kriegst du nicht dort?
Nee, aber wie würde man jetzt Königsberger Klopse, Montreal, was würde Klops oder wie Boulette, wie sagt man das auf Französisch sagen?
Ah, Boulette ist ein französisches Wort. Ja.
Montreal Boulette ist Königsberger Klops.
Ja, muss man neu erfinden.
Ja, können wir doch machen. Eine Kochsendung wäre mal schön. Naja. Ach, ich muss für die Menschen, die dich noch nicht gehört und gesehen haben, erklären, wer du bist, was du bist. Das ist ja, also eine Rolle ist, die dir immer zugeschrieben wird, die erste Studentin der Universität Erfurt, Matrikel Nummer 001. Ja. Und das ist doch die, die das Buch über Thüringen, über Erfurt geschrieben hat. Preisgekrönter Regionalbuchpreis.
Die Bodenständigen.
Das ist doch die, das sind die Bodenständigen, dein aktuelles Buch. Und das ist doch die Soziologin, die bei Radio Frei immer mal spricht und so. Du hast ja viele Rollen in dir, oder?
Und jetzt bin ich Friseurin.
Ja,
Ich bin besser geworden als letztes Jahr.
Du warst schon immer gut. Das Problem war, muss auch erklären, wir hatten eine Veranstaltung im Theater F und in der Studiobox, wo du mir versucht hast, die Haare zu schneiden.
Und Katastrophe.
Fanden andere nicht. Die haben gesagt, das war genau das Richtige. Und du hast dann mal aus deinem Buch gelesen und wir haben karierte Hemden mir angezogen und du hast mir die Haare geschnitten. Aber die Voraussetzungen, die hygienischen, waren ein Face Shield, also so ein rundliches, Face Shield, also so eine Folie Klappe, vor deinem, und noch eine Maske und so weiter.
Und Handschuhe,
so. nachdem du dann dich nicht so richtig getraut hast, ich dachte, ey, das ist die couragierteste und coolste Frau, die ich so kenne, und warum legt die nicht los? Warum macht die nicht weiter und verhunzt und verunstaltet mich? Und dann habe ich meine Friseurin gefragt, die dann geguckt hat und so, hat das dann alles wieder. So. Und da war aber auch noch ein bisschen stressbedingter Haarausfall dabei. Und dann sagte sie, nö. Also ich habe erklärt, was da gelaufen ist mit diesem Face Shield. Niemals hätte ich Haare geschnitten. Erstens nicht mit Handschuhen, zweitens nicht mit Face Shield. Da sieht man, das ist ja eine verzerrte Wahrnehmung. Das ist ja wie eine Lupe. Man kann mit Face Shield, also mit so einem gerundeten, nicht die Haare schneiden, weil man keine Orientierung hat. Also du hast alles richtig gemacht und du bist...
Unter den Bedingungen. Aber jetzt könnte ich dir besser die Haare schneiden. Mhm. Könnte nachholen. Brauchst du zwar nicht, aber später.
Später auf jeden Fall. Wie lange bleibst du?
2 Wochen.
Oh Mann.
Wir haben jetzt wieder Präsenzunterricht an der Uni. Noch. Wieder und noch.
Du bist Soziologieprofessorin in Montreal.
Montreal.
Muss ich noch lernen. Und bleibst nur 2 Wochen, wirklich. Deine Friseurin oder Friseurausbildung machst du weiter?
Das ist so, ich habe eigentlich abgeschlossen, aber das ist nicht so eine Ausbildung, wie man sie in Deutschland machen würde. 3 Jahre Dualausbildung. Das hat nur, ich weiß nicht, ein paar Monate gedauert. Und ich habe aber die Zeit während der Pandemie benutzt, da weiterzumachen.
Ja, also du bist besser geworden und hattest ja auch mal die Pläne, mal in Erfurt in einem Friseursalon mitzuarbeiten.
Ja, ich würde mir gerne einen Stuhl einmieten, irgendwo, wenn jemand da sich bereit erklärt. Und ich würde dort dann diese Situation benutzen, um Interviews zu führen. Und ins Gespräch zu kommen.
Soziologische Interviews?
Ja, ins Gespräch zu kommen, das ist immer Soziologie eigentlich schon, ja.
Das, beim Friseur haben die Leute Vertrauen, weil ich nehme an, durch den Körperkontakt oder weil man so dann, das ist so eine, im Interview, in der Interviewsituation im Radio kann das passieren, aber beim Friseur entdecke ich auch, dass ich da Sachen erzähle, so, da ist wie irgendwas freigelassen, das ist eine spezielle Situation, oder?
Ja, deshalb finde ich das gerade schön, dort Interviews zu führen und man hat keine Wahl, man sitzt da, man muss irgendwie reden. Ne?
Ja, aber ich habe mich letztens mit meiner Friseurin unterhalten, ich sage, wie ist das, sie reden ja und wir kommen ins Gespräch, ist das, ja, es gibt Patienten, habe ich jetzt beinahe gesagt, es gibt Klienten oder Kunden, sagte sie, die wollen gar nicht reden, das merke ich dann schon und dann halte ich meinen Mund. Und sie selbst reden auch nicht. Ich sage, wie ist das? Weil wir haben darüber gesprochen, sie hat das ganz laut Antenne Thüringen angehabt. Und das ist ja für mich Folter. Also, also nicht jetzt speziell der Sender auch, aber egal. Ich brauche Ruhe und ich will nicht diese Zwangsbeschallung haben, auch in der Kneipe, im Restaurant nicht. Möchte ich selbst entscheiden. Und habe ich sie gebeten, weil wir die Einzigen waren, ob sie nicht Annette Thüringen ausmachen könnte. Und das hat sie dann auch gemacht und dann war sie selbst ein bisschen und hat dann sehr viel geredet. Ja, man muss doch was hören und so. Und dann ging es darum.
Sie wurde nervös.
Ja, und sie sagten, es fällt ihr schwer, wenn Kunden dann nicht reden wollen.
Gestern sagte mir eine Frau, eine Kollegin, die für sie ist es schlimmer, zum Friseur zu gehen als zum Zahnarzt. Die hat Angst. Es kann sein, dass es auch so, aber das sind Ausnahmen. Die meisten wollen schon reden.
Ja. Die wollen wahrgenommen werden und über sich
das
reden.
Das ist so eine Art Therapie auch. Weil man, das wird auch mein Problem sein, dass ich nicht meine Kundschaft haben werde. Aber wenn man zum Friseur geht, man geht in der Regel immer zum Gleichen. Und dann hat man so schon ein Verhältnis aufgebaut zu dieser Person.
Ja, also das ist.
Man kennt die Kinder, den Mann. Dann
Ja, das stimmt. Ja, interessant. Du bist nach Erfurt gekommen, weil du lesen wirst, aber in einer besonderen Situation, also an einem schönen Ort, nämlich im Haus Dacheröden. Und am 23.09., das ist ja bald, am 23.09. Leanne Jazz, Konzert und Lesung. Und da wirst du nicht aus deinem Buch lesen, sondern soziologische Texte von Krakauer. Siegfried Krakauer, der es dir angetan hat, der ja, das, der hat, kann man sagen, das soziologische Feuilleton erfunden.
Oder neu erfunden.
Neu erfunden.
In 20er Jahren.
Ja, und ja, ein faszinierender Typ. Was sind das für, kann man das lesen?
Krakauer ist ein unglaublich guter Beobachter des Alltags. Und er nennt sich selbst nicht Soziologen, aber ich habe ihn wieder entdeckt als Soziologe. Ich finde, der ist so eine Art Soziologe avant la lettre, wenn man so will. Er schreibt in der Zeitung, aber er könnte auch woanders schreiben. Das ist eine, wenn man so will, eine bessere Soziologie, eine schöne. Und es ist wirklich so eine Mischung aus Soziologie, Reportage, Literatur. Und die Texte, die ich da im Haus Dacheröden vorlesen werde mit dem Jazzband, sind eher literarische Texte. Die sich mit seiner Zeit, so der 20er Jahren und frühe 30er Jahren auseinandersetzen.
Und der hat ja im Feuilleton geschrieben und dann ist letztlich daraus ein Buch geworden.
Ja, also der in der Emigration, der war Jude, der musste weg, 33, und er ging später in die USA. Und dort mit der Hilfe Adorno hat er Sammlung veröffentlicht von seinen besten Feuilletons aus der Weimarer Zeit. Und einige gehen um Musik, und er schreibt über Musik und auch über Zeit. Und er vermischt die beiden.
Ja, und der Film hat es ihm auch angetan, oder?
Ja, vor allem ist er bekannt heute als Filmkritiker.
Ja, aber das trifft es auch nicht ganz. Das wird dem nicht gerecht, oder?
Also der hat damit angefangen, als Journalist über Filmkritik zu schreiben. Und dann hat er eigentlich sein Genre, das, was sich dann soziologische Feuilleton heute nennen, anhand von Filmkritik entwickelt. Und dann hat er über Politik und Alltag geschrieben.
Mhm. Fällt mir eigentlich sehr gut, weil man ihn nicht so richtig einordnen kann. Ist Journalist, Soziologe, Filmtheoretiker, Geschichtsphilosoph. Also er ist so alles, weil er lässt sich nicht in eine Schublade reinstecken. Sympathisch, oder?
Sehr sympathisch, ja.
Ja. Das wird ein Abend am 23.09., wo es Jazz gibt, wo man so runterkommen kann, wenn die Texte manchmal vielleicht zu schwer sind, ich weiß es nicht, dann wird geklimpert und gezupft.
Ja.
Das heißt, es wird ein Jazz-Duo geben, Elmar Brass und Olaf Kasimir, die zwischendurch spielen. Also das stelle ich mir entspannt vor, wenn man nicht so überambitioniert dahin geht und sagt, ich muss jetzt alles verstehen, sondern einfach auf sich wirken lassen, oder? Einen angenehmen Abend haben. Das wäre die Idee,
das
oder?
Ist die Idee. Und dann es gibt einen Bezug zwischen Krakauer und Jazz, also zeitlich. Er schreibt zu Höhepunkt des Jazzes in den 30er und 20er Jahren, vor allem in den 20er Jahren. Und er schreibt auch über Jazz. Da werde ich auch so diese Texte, die ich habe sie auch in der Pandemie, hatte ich mehr Zeit, ich habe auch viel übersetzt, unter anderem diese Texte von Krakauer. Aber ich werde sie jetzt in Erfurt auf Deutsch vorlesen.
Du hast sie auf Französisch übersetzt?
Ja.
Ach, und die gibt's noch nicht auf Französisch?
Nee.
Oh, du machst Pionierarbeit.
Nein.
Doch, ich glaube schon. Ja, in den 2 Wochen haben wir Zeit, nochmal irgendwo an schöne Orte zu gehen und essen zu gehen. Das haben wir beim letzten Mal gemacht, an Orte, die es möglicherweise nicht mehr lange gibt. Das wäre eine schöne Idee. Machst du das auch, wenn du jetzt wieder in Erfurt bist und die Stadt ja eigentlich schon kennst, doch nochmal neue Orte zu entdecken oder zu suchen?
Ja, das ist schön. Ich suche mal nach neuen Orten. Aber jetzt wird es ein bisschen schwieriger,
neue
zu finden.
Da ist so eine Bar, die du auch magst. Da gab es irgendwie einen Polizeieinsatz. Hast du es gelesen?
In der Karibik?
Ja. Da war richtig mit vermeintlichen Schusswaffen und sowas. Es war eine Schreckschusspistole. Ich habe es gestern heute in der Zeitung gelesen.
Oh.
Ja, also du warst hoffentlich nicht involviert.
Nein. Ja, muss ich mich informieren jetzt.
Ja. Steht eben nicht im Feuilleton. Wo es da eigentlich hingehören würde, es steht ganz profan im Polizeibericht, nüchtern.
Ah.
Und die ganze Geschichte drumherum würde mich eigentlich interessieren.
Aber gestern bin ich nach Dresden gefahren, ganz früh um 5 Uhr morgens. Ah. Und ich bin extra da vorbeigelaufen, da war eine große Ansammlung von Menschen. Es hat mich gefreut, dass es so in aller Früh so viele Menschen draußen und noch draußen waren. Das waren Partymenschen von Vormittag.
In der Bar.
Schon viele Leute in Erfurt unterwegs am Wochenende gewesen, ne?
Absolut, ja. Und wie ist dein Eindruck? Ich weiß nicht, Montreal ist ja auch eine touristische Stadt und nicht so sehr?
Ja, schon, aber Erfurt ist schon touristischer im Vergleich.
Wirklich?
Ja, ja, wenn man, ja.
Im Moment ist es ja heftig, weil diese Buga, weißt du, was das ist?
Ja, ich war auch schon da.
Wirklich?
Ja.
Wo, an welchem Ort warst du?
Ja, überall. Auch im Norden, auf dem Petersberg, auf dem Eger-Gelände.
Du hast alles abgearbeitet schon in der
Kurzzeit? Ja, ich war schon im Juni da.
Ah, okay. Mhm. Stimmt, da war ich nicht da. Mhm. Richtig? Da.
Du warst in Italien, ne?
Mhm. Also hast du die Buga schon gesehen, und aber der Touristenstrom reißt nicht ab. Es ist schon speziell.
Ja, es ist wie Weihnachtsmarkt im Sommer.
Das? Na? Darf ich dir eine Geschichte aus der Straßenbahn erzählen? Also unser Freund und mein Freund und Kollege und Techniker, der saß in der Straße, musste Straßenbahn fahren, weil sein Motorrad liegen geblieben ist
das war okay.
Und hatte dann das Moped da stehen und musste an irgendeine Endhaltestelle fahren, um wieder zurückzukommen. Also es hatte so, und setzte sich leicht verstört mit seinem Motorradhelm in so eine moderne Straßenbahn mit so einem U-Form Sitz. Und rechts und links, und dann stiegen die ganzen Buga-Gäste ein und zwei ältere Damen rechts und links von ihm, und er so etwas verstört, und die unterhielten sich ganz laut und sagten, ja, es ist ja gleich vorbei. Also die Fahrt, meinten sie, ist ja gleich vorbei. Und dann meinte mein Kollege, nee, es sind noch 54 Tage. Und dann haben die erst geschwiegen, naja, es muss schon schwer sein für die, die hier wohnen, ne? Es gibt den Countdown, wann es vorbei ist. Aber es bleibt ja auch was Schönes, finde ich.
Da, ja. Das stimmt. An der Gera entlang ist wunderschön, finde ich. Also es wird bleiben, sehr schön.
Ja, da kann man, das ist eine schöne Aufenthaltsqualität. Und vielleicht bleibt doch das Softeis, die Softeisbuden und so, das wäre schön. Wollen wir ein paar Takte Musik hören, dass wir uns ungefähr vorstellen können, wie das klingt? Dass wir uns so ein bisschen eingrooven, weil Musik macht ja eine Stimmung. Und ja. Und dieser Elmar Brass und Olaf Kasimir, die können mit einem Flügel und einem Kontrabass eine schöne Stimmung erzeugen. Mhm. Da gibt es so ein bisschen eine Idee, wie es am 23.09. im Haus Dacheröden sein könnte. Gar nicht aufzuspielen. Und es ist eigentlich auch gut so. Am 23.09. im Haus Dacheröden werden sie aufhören. Man könnte sagen, das ist die Pausenmusik, oder man könnte auch sagen, die Texte sind die Pausentexte. Also was ist jetzt? Es wechselt sich halt ab. Elmar Brass und das Olaf, oder ist das Olaf Kasimir Duo. Kontrabass und Flügel. Zu erleben am 23.09. im Haus Dacheröden in Erfurt Lernee, Jazz, Konzert und Lesung mit der wunderbaren Barbara Theriot, die das Feuilleton als Ort der Beobachtung liebt, und sie begeistert der Alltag, das Normale, das Profane, was wir vielleicht gar nicht mehr sehen, sieht sie mit einem speziellen Auge, und das hat auch Siegfried Krakauer getan, ein Soziologe aus den 20er und 30er Jahren. Und liebe Barbara, wärst du so lieb und freundlich und nett und schön und gut, uns eine Kostprobe von diesen Texten zu geben, dass wir ungefähr wissen, dass ich ungefähr weiß, was mich erwartet, wenn ich am 23. September 19.30 Uhr ins Haus Dacheröden gehe. Also wir stellen uns jetzt vor, Jazz ist gelaufen, es hat geklimpert und es tritt kurz Ruhe ein. Und dann erhebst du deine Stimme.
Klar, mache ich gern. Ich schlage vor, einen Text aus dem Jahr 1931 vorzulesen, nur ein Fragment. Und das ist erstmal erschienen in der Frankfurter Zeitung. Und der heißt Renovierter Jazz. Als der Jazz noch jung war, in den Inflationsjahren später, antwortete er den Bedürfnissen einer Menschheit, die zu vergessen suchte. In der Tat bedeutete er damals Gegenwart und nichts außer ihr. Eine Gegenwart, die dem Krieg den Rücken zugekehrt hatte und zunächst nur sich selbst bestätigen wollte. ihr ging die Generation der Kriegsteilnehmer an, die noch nicht der Erinnerung fähig waren, und zu ihr bekannten sich auch die Jungen, sie, die während jener Jahren erfuhren, dass die Chancen schnell wechselten und man den Augenblick festhalten musste, um zum Genuss des Lebens zu kommen. Wie sie da waren, Menschen aller Nationen, standen sie gleichmäßig zwischen zwei Zeiten, bereit, das Vergangene zu ersäufen und die Zukunft, die doch nicht vorhergesagt werden konnte, einstweilen auf sich beruhen zu lassen. Der Jazz erfüllte, was sie begehrten. Er haftete nicht wie der Walzer am Gewesenen, sondern warf es ganz und gar von sich ab. Das Daseinsgefühl, das er ausströmte, war das der unbelasteten Körperlichkeit. Dies aber, dass er den Augenblick bejahte, der keine Herkunft hat und folgenlos ist, erklärt recht eigentlich seines Siegeszug. Denn da er die Welt vom Fluch der Zeit und des Bewusstseins erlöste, war es nicht mehr als billig, dass sie sich ihm ohne Bewusstsein unbegrenzt hingab. Und wirklich verwandelte sich sämtliche Podien und Altären und weihten sich in Hoteldielen und Kaffeehäuser seinen Dienst. Es war die Ruhezeit des Jazz. Seine Trabanten tauchten in der barbarischen Fröhlichkeit unter, die er heraufbeschwor, und glaubten durch ihn die Gegenwart zu besitzen, die sie selber besaß.
Oh, das war eine schwere Zeit. Also ich habe ja, also jemand sagte auch, wir sind ja derzeit sowieso im Dauerkriegszustand in der Welt, und das ist ja auch, weil das war ja eine ganz eigenartige Zeit der Depression und der, ich weiß nicht, und dann lechzt der Mensch nach Normalität und auch nach dem Exzessiven auch, würdest du sagen, dass
Wenn Krakau ist es interessant, er redet immer von der Wende. Und wenn man das von heute ausliest, es wirkt merkwürdig, aber die Wende ist der Erste Weltkrieg. Und da kamen die Kriegsteilnehmer, die Soldaten zurück, ganz kaputt vom Krieg. Und Inflationsjahren waren total schwierig, vor allem in Berlin, wo er schreibt. Und der Jazz, wie er sagt, ist eine Antwort auf ihre Sehnsüchte und ihr Wunsch, alles zu vergessen.
Und wenn man dann sieht, diese exzessiven Zeiten, und ist alles so toll, gerade in Filmen Babylon Berlin, ja, vergisst man oft, dass eigentlich das Maskerade und war, um das alles zu vergessen. Wir haben uns noch schöner gemacht und noch verrückter, noch bunter, um das alles zu ertragen.
Ja, ich finde Babylon Berlin in dieser Hinsicht ist ganz gut, dass man diese Stimmung dann bekommt. Und man erkennt die Texte Krakauers in Babylon Berlin in den ersten Saisons zumindest. Ja, als ob dann jemand dann doch Krakauer gelesen hätte. Also nicht, natürlich nicht der Einzige, der zu dieser Zeit schreibt, aber ein Teil dieser Stimmung, weil auch in der Serie die Musik spielt eine unheimlich große Rolle.
Die ist das nicht zu glatt?
Ja, ein Teil der Stimmung ist bestimmt gut aufgefangen.
Okay, also diese Stimmung wird vielleicht am 23.09. entstehen bei Jazz und diesen Texten. Kann man auch mit dir sprechen, oder ist das diesmal wirklich so, dass du liest Jazz fertig und dann gehen alle nach Hause?
Ah, danach gehen wir bestimmt mal einen Wein trinken. Dann kann man diskutieren.
Ja. Du hast mich gebeten, nicht über die Bundestagswahl zu sprechen. Das machen wir natürlich auch in dem Sinne nicht, dass ich jetzt nicht frage nach politischen Programmen und irgendwas, sondern es geht um die gesellschaftliche Stimmung und den äußeren Eindruck. Du bist nach Erfurt gekommen. Es ist, die Stadt hat sich verändert durch die Buga. Also es sind mehr Menschen. Es ist es ist so Ameisenhaufen-Stimmung. Man kommt durch bestimmte Engpässe in der Innenstadt gar nicht mehr durch. Muss also wirklich Geduld haben. Aber es gibt natürlich auch diese Wesselmänner, diese großen Plakate, es gibt die Sprüche, und jede Wahl hat ja auch immer so spezielle Sprüche. Wir schaffen das, bereit, wenn du es bist. Ich weiß nicht, wie das, ob man das überhaupt übersetzen kann. Bereit, wenn ihr es seid. Bereit, muss ich immer an Schweigende Lämmer denken.
Oder das normale Deutschland wieder, oder wie ist das?
Deutschland aber normal.
Deutschland aber normal.
Aber was ist normal, bitteschön? Was ist die Norm und was ist abnorm und so? Mut zur Wahrheit und so Sachen. Und sehr geprägt von Sprüchen, oder ich nehme sie anders wahr. Ich weiß nicht, ist das in Kanada, wird jetzt landesweit in Kanada gewählt oder auch nur in die Region? Also es ist eine landesweite Wahl.
Das ist für Deutschland dann ist die Frage, ob Justin Trudeau dann bleibt oder geht.
Das ist dieser Charmante.
Aha, der Charmante.
So, ist der wirklich so charmant?
Der sagt nicht viel, aber der hat sich gekennzeichnet durch sein, man sagt immer, er weint die ganze Zeit, aber das ist ein bisschen böse, weil er sich viel entschuldigt hat. In seiner Amtszeit hat sich entschuldigt, aber da zu Recht, er hat sich entschuldigt, vor allem beim Autochtonen Kanadas, das kam auch hier in den Nachrichten, da gab es ganz große Nachrichten, sehr traurig sind da. Und er hat den großen Prozess der Versöhnung und der Entschuldigung einen Stoß gegeben und das ist auch gut, da hat er dabei viel geweint.
Ja, ist das eine ehrliche Aufrichtigkeit? Es gibt ja Menschen, die nehmen immer das ab, wo man denkt, es ist nicht nur kokett, er zieht es als Ticket, sondern es wirklich hat er wirklich diese weiche Seite. Und meint das ernst?
Wahrscheinlich schon, ja.
Also du kannst es ja noch eher sprachlich dann...
Ja, wahrscheinlich schon. Das ist auch so eine ernste Sache. Es gibt niemanden, der sich im Moment lustig macht über das Schicksal der Eingeborenen.
Ja, okay. Nochmal zurück zu der Wahl in Kanada. Ist es auch so sprüchebasiert und auch von optisch, dass da die ganzen Städte vollhängen mit diesen Plakaten, kleinen und großen?
Ja, es ist genau wie hier. Für mich interessant ist, dass zwei von meinen Studenten sich zur Wahl stellen. Ja, und ich denke immer, ich kenne sie gut, ob sie das können.
Ist ein schwerer Job, ja. Land, wie nennt man die Nationalwahlen, wie heißt das übersetzt?
Die Selection canadienne. Election.
Und da entscheidet sich, wer auch der zukünftige Staatschef?
Staatsoberhaupt ist die Königin Englands immer noch. Das ist jetzt.
Bitte?
Ja.
Nein.
Ja, hast du schon mal kanadische Dollars gesehen? Da ist der Kopf der Königin drauf überall. Und als jemand, der aus Quebec kommt, das ist oft was Merkwürdiges, dass der Staatsoberhaupt die Königin Englands ist. Die hat natürlich eine Vertreterin. Und die ist diese Vertreterin, es gibt eine neue, ist eine Frau, auch eine eingeborene Frau. Und das ist was Einmaliges. Und die spricht nicht Französisch. Das war auch so eine große Debatte. Weil in Kanada ist wichtig, dass man zweisprachig ist bei diesen ganz offiziellen Ämtern. Und dann Justin Trudeau, der spricht auch beide Sprachen ohne Akzente. Der verkörpert das. Ja, die Königin ist da.
Ihr seid also immer noch eine Kolonie?
Nein, es ist keine Kolonie. Es war ein Dominion bis 27 und jetzt ist ein, also es ist nur der Staatsoberhaupt bis die Königin.
Ja, die hat dann jetzt nichts zu sagen, aber das sieht schön aus. Ist es wirklich eine, also in Deutschland würde ich immer sagen, ist ja schon auch eine Richtungswahl, wo das auch wieder so ein Klischee ist, aber dass es tatsächlich doch schon viel offen ist. Es gibt viele Konstellationen, viele Möglichkeiten jetzt. Also der, wisst ihr, eine Ampel-Jamaika-Dings mit diesen ganzen Farbspiele und so, was wie wo gehen kann. Ist es in Kanada auch so spannend?
Ja, die Frage ist, ob die Liberalen, die jetzige Regierung, die eine Minderheitsregierung ist, bleibt im Amt. Es ist gar nicht sicher. Und das ist so, die letzten Wahlen waren erst vor 2 Jahren. Und das ist so ein Coup von der herrschenden Partei, die Liberalen, von Trudeau, die wollen eine Mehrheitsregierung bilden. Wir sind jetzt in einem britischen System und wenn man keine Mehrheit hat, ist es sehr, sehr schwierig zu regieren. Aber es ist gar nicht klar, dass es klappen wird, wahrscheinlich nicht.
So, jetzt hab ich dich lange genug gequält mit Politik und so. Aber ich meine, das ist ja die Lehre der Gesellschaft, Soziologie. Das ist aber, das ist dann sowieso alles politisch, aber eben nicht parteipolitisch. Das, was wir leben, ist ja Politik, oder?
Ja.
Schon, ja. Aber nicht so einfach wie Parteipolitik.
So sagen, ja.
Barbara, du bist jetzt 2 Wochen da, beobachtest, schreibst Dinge auf. Wirst du wieder ein Buch schreiben?
Ja, ich will ein Buch als Friseurin und Soziologin schreiben, das nächste Projekt. Ich will, wenn man das sozial, beim letzten Buch ist mir aufgefallen, dass ich die ästhetische Dimension des Sozialen ein bisschen in den Hintergrund gestellt hatte. Und das ist doch wichtig. Man kann viel sagen über Ästhetik. Und das wäre dann der Ausgangspunkt.
Die Ästhetik, aber da gar nicht so äußerlich jetzt wie die karierten Hemden oder die Kurzhaarfrisuren. Das war schon so ein bisschen der Ansatz.
Ja.
Und jetzt gehst du noch tiefer. Was meinst du mit Ästhetik? Äußerlichkeiten von Menschen oder das, was sie...
Was sie als schön betrachten, was ihnen gefällt oder nicht gefällt, was sie eklig finden oder super cool finden. Einfach instinktiv, was man gut und nicht gut findet. Das und dann auch so die Materialität des Alltags, wie du sagtest, karierten Hemden, kurze Haare und so weiter.
Ja, also das nicht nur, also kulturell bedingt, was man über lecker und gut findet. Mhm. Ich habe gemerkt, dass wenn wir, ein Freund von mir und ich, wir essen gern vietnamesische Suppe und eine Spezialität ist dieses Rindfleisch mit Knorpeln. Also eigentlich, also faktisch, hier würde man sagen, der Abfall. Aber in Vietnam ist das, wenn es lange gekocht ist, eben das Edle. Das ist wie flüssige Sülze. Das ist ganz, also ganz sparsam und es ist eine Delikatesse. Wir mögen das. Aber andere würden sagen, was setzen Sie jetzt? Also auch beim Essen geht das schon los, was ja, was lecker ist, was ästhetisch ist, was schön ist, ist immer eine kulturelle Prägung.
Ja, und man denkt gar nicht darüber. Es ist einfach so, dass man das eklig findet oder super gut da.
Ja, also die stinkende, verfaulte Milch, was aus einem Tier-Dings rauskommt, ja, und das wird dann, oh, lecker, auch vor und dann dabei ist das, aber es ist wie wir geprägt sind.
Ja.
Das ist interessant, ich bin gespannt auf das Buch. Ästhetische Wahrnehmung, was schön ist, was wir als schön empfinden. Wird das in der Kindheit geprägt? Geschmack? Also jetzt im Sinne von, du hast aber Geschmack, gibt's ja die Aussage, na, du hast Geschmack.
Ja, oder du hast einen Stil.
Du hast einen Stil.
Ja. Und du trägst immer schwarze und Kapuzenpulli.
Nein, doch, stimmt. Oh, verdammt, das hat mich wieder erwischt. Aber du hast diesmal auch schwarz. Ja. Ohne Kapuze bist auch, ja, das ist so die...
Das ist auch interessant, dass du immer Kapuzenpulli trägst, obwohl du nicht mehr der Jüngste bist.
Ja. Mhm. Ja, das
jetzt hast muss ich darüber schreiben.
Die seinen Frieden mit dem Alter machen oder eben auch nicht. Ja, ich würde dann sagen, das ist doch praktisch.
Nee, der erste Reflex ist immer zu sagen, es ist praktisch, auch wie kurze Haare, es ist praktisch, gar nicht praktisch. Nee. Kurze Haare müssen mehr gepflegt sein als lange, das ist nicht praktisch, aber das ist, was man immer sagt und dann interessant ist zu gucken, was ist dahinter, diese pragmatische Erklärung des Alltags.
Ja. Also ist, Geschmack und Stil ist auch immer Verortung, dass ich irgendwo hingehören will und das sehr viel über mich sagt. Und das
vermeidet. Oder eine Gruppe auch, weil die Mode ist auch, sagt was über dich, aber verbindet dich auch zu einer Gruppe oder eine unsichtbare Gesellschaft.
Ja, also Zugehörigkeit.
Ja.
Hat das Essen und was ich esse, wie ich esse, schon immer so eine große Rolle gespielt? Weil ich habe das Gefühl, dass sie den Eindruck, dass was ich esse, was ich zubereite, wie ich mich damit beschäftige, dass das so doch an Bedeutung gewonnen hat oder war das schon immer so?
Ja, es gibt die Tendenz, insbesondere unter Männern, vielleicht auch Männer wie du, dass man sich mit Kochen beschäftigt und darüber redet. Ich merke das auch unter meinen Kollegen, die reden oft, die inszenieren sich als Köche und erzählen gern vom Essen.
Wie kommt das?
Ja, es ist so ein Distinktionsmerkmal wahrscheinlich, dass sie zeigen wollen, die sind schon ganz cool, die können kochen und dann sind so emanzipiert.
Ah, und die klassische Männerrolle verlassen sich, ich bin weich und so. Ah.
Nicht weich, also ich so, ich kenne mich aus, es ist elegant, es schmeckt bei mir.
Und ich habe von dir gelernt, dass man sich nicht so oft lustig machen soll. Ich merke aber, wenn es mir schlechter geht, also wenn ich nicht so stabil bin und nicht so in mir ruhe, habe ich eher die Tendenz, andere Menschen nicht zu verachten, aber zu sagen, sich eher abgrenzen will. Und wenn ich aber stabil bin, wenn es mir gut geht, bin ich eher offen für Leute, die eigentlich nicht zu meinem Kreis gehören. Ist das...
Geschmackskreis,
ja.
Ja, also man darf natürlich alles, aber wenn man als Beobachter, auch als Radiomoderator, bist du auch ein Beobachter der Gesellschaft, es ist doch manchmal gut, dann sein Urteil zu, sich damit vom Urteil zu distanzieren und überhaupt gucken zu können. Ne?
Nicht gleich werten?
Gleich werten, das sieht man nicht. Ja. Und da ist man nicht offen für Gespräche, für Beobachtungen.
Ja, das hat mir bei unserer letzten Begegnung war das, da habe ich auch irgendwas beschrieben und dann hast du gesagt, Carsten, jetzt machst du dich schon wieder lustig. Mhm. Und das war mir gar nicht bewusst. Aha, du wertest gleich und machst das, also beobachtest wenig urteilsfrei. Wo das, ich finde, man muss es natürlich auch erstmal lernen zu sagen, ich gehe raus und begegne Menschen offen und stecke sie nicht gleich in die Ecke. Also die Verachtung für arme Leute, die Verachtung, die nicht in meiner Klasse angehören, ob nach oben oder nach unten. Kitsch und sagen, und sofort sagen, die haben auch geschmacklos. Das ist aber geschmacklos.
Mhm. Mhm. Das ist, aber es ist normal, dass man sowas spürt.
Ja, also das ist nicht, aber man kann lernen, dass etwas...
Man kann das trainieren, dass man sich da distanziert. Und das ist wahrscheinlich im Alltag auch ein, nicht nur als Soziologen, als Soziologin, aber auch im Alltag ganz praktisch.
Ja.
Auch als Politiker, wenn man so, muss man das bestimmt auch so machen.
Ich hatte letztens auch eine Begegnung in der Fleischerei und da hatte ich einen Kollegen aus der Schweiz mit, der sich für die Thüringer Würste interessiert hat. Und da waren wir auch offen und sind rein und sind dann in das Gespräch gekommen mit der Fleischfachverkäuferin. Und das war dann jenseits der Fachsimpelei. Und da war so ein Moment der Wahrnehmung, weil wir sie dann als nicht nur als Verkäuferin wahrgenommen haben. Das und da war so ein als ein goldener Moment, während der Räucherduft Knackwürste da um uns wehte. Ein ganz, ganz schöner Moment, weil das so sie aus ihrer Rolle rausgefallen ist und wir auch aus der Rolle der Kunden rausgefallen ist. Sehr seltener Moment. Aber
das ist wunderschön, wenn man das hat.
Ja. Die suchst du immer wieder, die Momente, und findest sie vielleicht auf dem Friseurstuhl, vielleicht aber auch in der Begegnung am 23. September im Haus Dacheröden, obwohl du da auch in der Rolle bist, da ist die Autorin aus Kanada.
Ja, aber das in der Musik ist auch ein Ort der Transzendenz, vielleicht passiert was, kann man nicht voraussagen.
Ne? Kann man nicht sagen, ja. Einfach mal hingehen. Am 23. September 19.30 Uhr im Haus Dacheröden, im Festsaal sogar, das ist am Anger 37, hinten am alten Angerbrunnen, da wo die Metallrose geklaut wurde, da kann man Texte von Siegfried Krakauer erleben und Jazz von Emma Brass und Olaf Kasimir, die sich abwechseln werden mit Barbara Theriot. Barbara, es war für mich erkenntnisreich und immer wieder inspirierend, dich zu sehen, dich zu hören. Ich hoffe, dass ich dich bald wieder als Silhouette vorbeirauschen sehe und in der ganzen Pracht werde ich dich erleben können und viele Menschen auch am 23.09. im Haus Dacheröden.
Ja, es war schön, hier zu sein.
Ja, ich danke dir und wünsche dir einen schönen Aufenthalt in Erfurt. Ah, du lebst ja hier.
Ja, ich komme immer wieder.
Lebt, das ist der Satz, sie lebt in Montreal und in Erfurt. Sehr schön. Ciao.
Ciao.